Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörende. Ja, und für Christoph und mich ist das jetzt schon die zweite Aufnahme. Wer die letzten Spieleindrücke gehört hat, weiß, wir nehmen die hier gerade in einem Rutsch auf. Das heißt, vor 5 Minuten haben wir noch über die Spiele vom 15. Juli gesprochen und heute haben wir den 15. August. Hallo Christoph.
Ja, hallo Jürgen. Ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub gehabt.
Ich hoffe auch, dass ich einen schönen Urlaub gehabt haben werde. Wenn die Episode hier veröffentlicht wird, dann bin ich schon wieder im Arbeitsmodus, aber auch gut.
So, wir springen direkt rein, oder?
Wir springen direkt rein. Du möchtest mit Life of Amazonia starten.
Genau, das Spiel ist bei Strohmann Games erschienen und hat schon für einige Kontroversen gesorgt. Gar nicht vom Spiel her, weil das Spiel ist tatsächlich sehr schön, aber vom Material. Und hier sind sicherlich, und ich fange direkt mal mit dem ersten Kritikpunkt an, schon einige echt enttäuscht, weil das Spiel ist nicht ganz günstig. Übrigens von Jamie Bloom erkoren. Man kann es mit 1 bis 4 Leuten spielen. Spieldauer ist 60 bis 150 Minuten. Ab 14 auf der Schachtel angegeben, kann man wahrscheinlich auch schon ab 12, vermute ich mal. Und ja, das Spiel besteht eben halt aus verschiedenen Pappteilen und Plättchen. Und es ist auch nett gemacht, dass man die Pappteile so gestaltet hat, dass man da so eine Aufbewahrungsbox hatte, dass es einen tollen Wasserfall gibt, den man dann auf- und zuklappt oder auf- und zubaut. Wenn dann nicht da die Pappstärke gewesen wäre, die jetzt zumindest in der Erstauflage, man will es für die zweite Auflage dann verbessern und beheben, die ist doch arg dünn geraten. Es fängt damit an, dass man diese kleinen Pappchips, die man permanent ja im Rahmen eines Backbuilding-Drafting aus einem Beutel zieht, um sie dann ja idealerweise gut einzusetzen, dass die schon mal sehr, sehr dünn sind. Das ist beim Zusammenbau des Wasserfalls. Ich warte noch drauf, also ich habe es jetzt 5-mal gespielt, dass das Teil jetzt irgendwann dann doch mal seinen Geist aufgibt. Und auch die Aufbewahrungsschachteln sind nicht sonderlich gut gelungen aufgrund des dünnen Pappbodens, wenn man da dieses obere Zuschließteil aufmacht. Also erstmal sind die Dinger da unten drin dann doch verstreut, je nachdem, wie man das Spiel dann noch lagert. Zum Zweiten muss man wahnsinnig aufpassen, dass man da nicht was rausreißt. Also es ist so ein Spiel, wo ich mit dem Material extrem vorsichtig umgehen muss. Und zwar nicht in der gewohnten Art und Weise, sondern übervorsichtig, damit ich da eben nicht viel kaputt mache. Mhm. Schreit also danach, es gibt, das gab es bei Kickstarter, nochmal gesonderte Tokens, die man hätte kaufen können, wäre aber dann noch alles viel, viel teurer gewesen. Ja, ich bin nochmal am Gucken, was es so bei Etsy oder woanders noch gibt, um mir da zumindest an der einen oder anderen Stelle Abhilfe zu schaffen. So, das war erstmal die ganz dicke Meckerei bei diesem Spiel. Ansonsten sind da ganz, ganz viele tolle Holztiere drin, die wiederum sehr schön anzusehen sind. Wir haben 8 verschiedene Tiersorten, die wir im Laufe des Spiels dann in unseren Dschungel einbauen. Wir gestalten nämlich jeweils unseren individuellen Dschungel auf unserem Spieltisch. Wir brauchen auch ein bisschen Platz auf dem Spielbrett, weil so wenig ist es dann am Ende doch nicht. Dazu haben wir jeweils individuell noch ein Tier, was uns eine besondere Fähigkeit verschafft, wenn wir die Anforderungen erfüllen. Das heißt, hier sind nochmal zusätzliche aber Einzeltiere drin, die wir einbauen können. Wenn wir das Tier dann eingebaut haben, haben wir dann irgendwelche Vorteile im Laufe des Spiels, die nicht zu verachten sind, die wir zumindest ein paar Mal einsetzen. Und man muss halt schauen, dass man sich möglichst frühzeitig dann auch freischaltet. Vom Aufbau ist es so, dass wir am Anfang unseren eigenen Mini-Dschungel dort haben, den wir jetzt so nach und nach entstehen lassen. Dazu müssen wir auf dieser Wasserfallleiste dementsprechend vorangehen. Da gibt es nämlich 3 Leisten. Auf der einen Leiste holt man sich diese Dschungelplättchen, auf der zweiten Leiste holt man sich Bäume und auf der dritten Leiste, ja, ich würde sagen, das sind so Wasserrosen oder Wasserlilien. Und die muss man dementsprechend mit diesen Chips, die ich aus dem Beutel ziehe, bezahlen. Die Chips ist so ein bisschen, ja, dieser klassische Backbuilding-Mechanismus, den wir seit Orléans kennen, könnte man eben halt auch als Deckbuilding nutzen, aber hier hat man eben halt das Ganze mit diesen Pub-Tokens gemacht, mhm, und mit denen bezahle ich dann meine Aktionen auch, von denen kann ich mehrere durchführen während meines Zuges. Das kann mitunter, kleine Mini-Kritik, wenn ich es mit vier Leuten spiele und Personen dabei sind, die halt ihre Spielzüge sehr gründlich durchdenken, auch schon mal ein bisschen lange dauern, weil ich einfach ein paar Kettenzüge auch in das ganze Thema mit einbauen kann. Für mich war deswegen immer die optimale Spielzahl zu dritt, wenn ich das Spiel gespielt habe. Und zu viert würde ich mir tatsächlich die Personen angucken, mit denen ich spiele. Das soll jetzt kein Grübler-Bashing sein, was mir häufig schon mal vorgeworfen wird, sondern das ist einfach ein Selbstschutz für mich. Ich mag das nicht und dementsprechend achte ich da so ein bisschen drauf. Wenn Leute aber damit fein sind, dass Leute am Tisch grübeln, ist es wunderbar. So, und ich habe hier unterschiedliche Tiere. Ich habe einmal kleine Tiere, die brauchen auch nur einen Platz auf meinem Dschungel, wenn ich sie einsetze. Und ich habe größere Tiere, die brauchen direkt zwei Plätze. Es gibt unterschiedliche Karten zu den Tieren. Es gibt so ein A-Set, B, C und D-Set. Damit werden die Tiere dann auch komplexer und aufwendiger, wenn ich sie einsetze. Das macht das Spiel natürlich sehr variabel und variantenreich. Und das, was ich eben mache, ich bezahle diese Tiere mit Wasserchips, mit wie heißt es, Dschungelchips oder Blätterchips, und dazu kann ich halt noch Früchte ausgeben und es gibt halt auch noch Geld. Geld nutze ich eigentlich immer nur, um mir am Ende höherwertige Chips in meinen Bag hineinzukaufen. Deswegen haben wir diese Tokenschalen da. Wenn ich da beispielsweise 8 Geld ausgebe, dann kann ich mir höherwertige Geldchips holen oder höherwertige Blätterchips etc. Und somit mein Bag halt weiter ausgestalten. Ich will natürlich auch gucken, dass ich dann irgendwann diese niedrigen Chips loswerde. Die Möglichkeit besteht halt auch. Also ich habe so ein Bag-Management sozusagen in diesem Spiel integriert. Ja, und das ist eigentlich ein sehr rundes Spiel, wie ich finde. Auch eben mit den unterschiedlichen Tierarten und mit dieser Variabilität, wenn mich nicht diese Qualität am Material da stören würde. Mhm. Ja, Life of Amazonia ist ein Kennerspiel. Ja, ich würde jetzt sagen, tatsächlich ist es ein normales Kennerspiel. Ich würde jetzt nicht sagen, ein Kennerspiel plus. Mit auf der einen Seite sehr schönen Sachen und auf der anderen Seite ärgert man sich tatsächlich auch immer, wenn man diese lumpigen Chips da in der Hand hat. Aber gut, damit muss man erstmal klarkommen oder sich Abhilfe schaffen. Die Tokens, die es bei Kickstarter gab, gibt es mittlerweile auch im Handel zu kaufen. Aber ob ich da nochmal 40 Euro drauflegen will oder 35 Euro, was das Ding auch immer kostet, weiß ich nicht. Also dann ist man irgendwann bei so einem Spiel weit im dreistelligen Bereich und das wäre es mir tatsächlich unterm Strich nicht wert. Also da passt dann Preis-Leistung nicht hundertprozentig zueinander. Das war Life of Amazonia, ist bei Strohmann Games herausgekommen. Wie gesagt, ein toller Mischungsmix aus verschiedenen Mechanismen. Das macht definitiv Spaß, aber eben halt mit so ein paar Pferdefüßen drin.
Ja, vielen lieben Dank für deinen Eindruck dazu. Wir bleiben im Kennersegment. Und ich habe ein Spiel mitgebracht, was beim Spiel des Jahres auf der Empfehlungsliste für das Kennerspiel des Jahres war, und zwar Zenit. Zenit ist ein Zwei-Personen-Spiel. Es gibt eine Variante, dass man es auch zu viert spielen kann. Hier in meinen ersten Partien haben wir immer zu zweit gespielt, daher dieser Spieleindruck darauf beschränkt, ab 10 Jahre aufwärts. Und es dauert so ungefähr eine halbe Stunde, das kommt auch ganz gut hin. Und ausgedacht haben sich das Spiel Grégory Grard und Mathieu Roussel und gezeichnet wurde das Ganze von Nayade. Und erschienen ist es bei Playpunk und entsprechend im Vertrieb von Asmodee in Deutschland verfügbar. Ja, und Zenit ist schlicht und ergreifend wie würde ich es benennen? Vielleicht Tauziehen-Extrem, so könnte man es benennen. Denn bei Zenit haben wir zwischen den beiden Spielenden ein Tableau liegen mit 5 Leisten darauf. Und auf diesen 5 Leisten, da sind so Planetenscheiben. Und wir versuchen, diese Planetenscheiben zu uns heranzuziehen. Und wir können uns die Planetenscheiben jeweils leisten, wenn wir die 4 Schritte in unsere Richtung gezogen haben. Ja, also wirklich ein paralleles Tauziehen auf 5 Tauen, wenn man so möchte. Die sind farblich voneinander unterscheidbar. Ist natürlich auch immer so ein kleines Symbol da, damit für Menschen mit Farbsehschwäche das ein bisschen aufgefangen wird. Das hat da also ganz, ganz passabel funktioniert. Dieses Tauziehen wird angetrieben über Karten. Das heißt, die Karten sind hier quasi der Motor des Tauziehens. Und das, was wir in unserem Spielzug tun, ist, dass wir im Prinzip eine unserer Karten auswählen, diese Karte ausspielen. Dafür müssen wir dann die entsprechenden Kosten bezahlen. Je nachdem, was wir mit der Karte vorhaben, sind die Kosten unterschiedlicher. Denn es gibt nicht nur das Tableau mit den 5 Tauen oder den 5 Leisten in der Mitte, sondern es gibt auch links davon und rechts davon noch 2 weitere Tableaus, wo wir bestimmte Sonderfunktionen aktivieren können. Und das funktioniert auch eben entsprechend über die Karten. Entsprechend, je nachdem, wohin wir die Karte spielen, müssen wir die Kosten bezahlen und dann wenden wir den Effekt an. Legen wir die Karte direkt an das Tableau mit den Tauen, dann kommt das in die entsprechend farblich gekennzeichnete Reihe und ich darf den entsprechenden Spielstein in der Reihe so viele Schritte zu mir setzen, wie die Karte angibt. Das ist im Regelfall einer. Viele Karten bieten oder die meisten Karten bieten darüber hinaus aber eben noch weitere Möglichkeiten, dass man benachbarte Steine oder Steine anderer Farben vorsetzen kann, dass man ein bisschen was an Ressourcen bekommt, zum Beispiel Geld oder Zenitium, das brauchen wir dann, um auf den anderen Leisten entsprechend etwas zu bezahlen. Wir haben Effekte, dass wir uns Dinge nehmen können, die uns von Vorteil sind. Zum Beispiel gibt es dort so ein kleines Papptäfelchen, das ist gestaltet wie eine Auszeichnung. Das ist ein Abzeichen und ist ein Privileg, das erhöht die Handkartenzahl, denn am Ende meines Zuges darf ich immer auf die entsprechende Anzahl an Handkarten nachziehen. Und das ist durchaus relevant, denn es gibt auch Karten, wo ich Handkarten vernichten muss oder abwerfen muss, um damit zu bezahlen und weitere Effekte entsprechend auslösen zu können. Das ganze Ding ist sehr, sehr dynamisch. Es geht also wirklich hin und her. An den Tauen wird an jederzeit immer gezuppelt und gezogen. Kaum habe ich einen Planeten in meine Richtung gezogen, kommt der Gegner daher und zieht diesen Planeten in die andere Richtung. Oder ich habe mir hier irgendwo etwas aufgebaut, da kommt die Gegnerin da lang und vernichtet mir da etwas oder zieht Karten auf ihre Seite hinüber oder ähnliches. Also da passiert ganz, ganz viel am Spielbrett und von daher ist das im Regelfall spannend, weil es wirklich üblicherweise ein knapper Spielausgang ist. Und der Spielausgang, der entscheidet sich über das, was wir an Tauziehen quasi gewonnen haben. Also wie viele Planeten wir zu uns gezogen haben. Denn wir gewinnen unmittelbar, wenn wir 3-mal die gleiche Farbe bis an unser Ende herangezogen haben. Oder wenn wir uns das mit 4 unterschiedlichen Farben gelungen ist. Oder wenn wir 5 Planeten überhaupt zu uns gezogen haben. Also es kann dann 2-mal die eine Farbe, 2-mal die andere und 1-mal eine dritte Farbe sein. Auch dann hätten wir entsprechend gewonnen. Womit steht und fällt das Ganze? Ja, tatsächlich mit den Karten. Also da spielt das Glück schon eine sehr gewichtige Rolle. Wir haben Partien gehabt, wo die eine Partie, wo die eine Seite einen Durchmarsch hatte. Das ging ratzfatz. Dann waren die entsprechenden Planeten für die Siegbedingungen gewonnen. Und die andere Seite hat nur gezuckt, so, ja, okay, ich habe fürchterlich teure Karten, ich komme hier gar nicht ran, meine Maschine aufzubauen, denn die Karten können sich im späteren Verlauf gegenseitig verstärken, wenn man die geeignet ausspielt. Und ich habe das irgendwie gar nicht ans Laufen gekriegt und ich kam gar nicht hinterher gehechelt. Da war so eine Partie auch schon mal nach 20 Minuten vorbei. Das ist dann das, wo man sagen muss, so, okay, das muss man dann auch durchaus mal hinnehmen bei dem Spiel. Ist aber natürlich durchaus ein Aspekt, der von Relevanz ist, wenn man sagt so, naja, also diesen fürchterlich hohen Glücksanteil, den kann ich nicht aushalten, dann ist das Spiel vielleicht nichts für einen. Im Regelfall, aufgrund der Masse an Karten, die drin sind, also es ist wirklich ein großer, dicker Stapel an Karten, ist das aber üblicherweise nicht so unglücklich verteilt. Also normalerweise hat man eine halbwegs gute Mischung an Karten, sodass dann auch wirklich beide Seiten in einen kräftigen Wettstreit reinkommen. Und was man allerdings in diesem Wettstreit die ganze Zeit braucht, sind tatsächlich die Übersichtstafeln, die dabei sind. Denn auf den Karten ist wirklich ein Riesenhaufen an Symbolen abgebildet. Und da muss man sich erst einmal einleben. Und mindestens in den ersten Partien schaut man eigentlich die ganze Zeit auf diese Übersichtskarten drauf. Ein bisschen unglücklich ist, dass es tatsächlich, obwohl da schon ein Haufen Symbole auf diesem beidseitigen Übersichtsblatt drauf sind, dass es tatsächlich Symbole gibt, die da noch fehlen. Da kann man sich die Bedeutung schließen, aber es ist eine kleine Hürde. Ja, also wenn man erstmal am Suchen ist und am Suchen ist und am Suchen ist und dann ist eine Minute verstrichen, passt das eigentlich gar nicht so zu diesem dynamischen Tauziehen. Dann muss man sich kurz mit dem Gegenüber unterhalten und fragen, so, hör mal hier, ich habe hier ein Symbol, ist da nicht drauf. Verstehe ich das richtig, das ist so und so gemeint, was weiß ich, ich muss da Geld vernichten und Geld abgeben. Einigen wir uns darauf, dass das so gemeint ist und dann sagt man kurz, ja, ja, genau, das wird wohl, ne, ist so ähnlich aufgebaut wie eine Karte vernichten, dann wird das wohl eine Münze vernichten sein da an der Stelle und dann spielt man das einfach so. Das war so ein kleiner Wermutstropfen, der da mit in das spannende Spiel reingegangen ist. Es findet sich mittlerweile mehrmals in meinen Spielerunden. Also die Mitspielenden haben für sich entschieden, das ist nett, das hätten wir gerne selber. Da wollen wir nicht nur auf Jürgens Exemplar zurückgreifen. Und das ist ja immer eine ganz gute Auszeichnung für so ein Spiel, dass es wirklich gut ankommt. Wie gesagt, hochdynamisch, kräftiger Wettstreit mit diesem Glückseinfluss über das Kartenziehen, wo es dann halt für eine Partie auch mal sehr glücklich oder unglücklich laufen kann. Das muss man dann hinnehmen, aber wie gesagt, im Regelfall so um die 30 Minuten Spielzeit, sodass das da auch machbar ist. Hast du ähnliche Erfahrungen mit Zenit gemacht?
Ja, dem ist eigentlich tatsächlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Tatsächlich braucht man ein bis zwei Partien, oder die erste Partie ist hier wirklich lang, und zwar jetzt nicht wegen der Grübelei, sondern wegen der Symbolik. Und das könnte tatsächlich so eine Einstiegshürde sein oder auch eine Ausstiegsbeschleunigung, weil es vielleicht dem einen oder anderen auch zu viel ist, sich mit seinen Karten und der Symbolik eben auseinanderzusetzen. Hat man diesen Punkt mal irgendwann überwunden, dann spielt sich das Spiel eigentlich sehr, sehr locker und leicht und hat ja definitiv Aufforderungscharakter, auch weitere Partien dran zu packen.
Ja, das war Zenit, entschieden bei Playpunk für 2 oder 4 Mitspielende. Wie gesagt, hier jetzt bislang die Erfahrung mit den 2-Personen-Spielen. Ab 10 Jahre aufwärts, so um die 20 bis 40 Minuten, ist da auch eine realistische Zahl von Grégory Grah und Mathieu Roussel und gezeichnet von Nayade. Entschuldigung.
Ja, dann habe ich jetzt ein Spiel gespielt, das ist von Garfield Games, wird wahrscheinlich auch beim Schwerkraft, oder nicht wahrscheinlich, wird sicher beim Schwerkraft Verlag erscheinen. nämlich Ezra und Nehemiah. Das ist aus dieser historischen Reihe, die Garfield-Gamer da ja immer rausbringen. Hier die Autoren MacDonald und Shem Phillips. Bruder Sam Phillips hat das Ganze dann auch illustriert. Und wir haben ein Spiel vor uns liegen, was zunächst einmal sehr, sehr wuselig daherkommt, mit ganz vielen Grafiken, Emblemen und verschiedensten Tokens etc. Man muss sich am Anfang so ein bisschen zurechtfinden, also die halt die einzelnen Plättchen auch zu erklären. Aber wenn man so die erste ein oder zwei Mini-Runden gespielt hat, also Züge vielmehr, dann ist man super schnell drin und versteht das Spiel auch relativ gut. Da kommt tatsächlich so ein schöner Spaßfaktor dann auch in das Spiel hinein. Mhm. Wird bei BGG mit 3,8 aktuell als Schwierigkeitsgrad gerankt, also ist schon eher im Bereich des unteren Expertenspiels, würde ich sagen. Und wir bauen praktisch Jerusalem wieder auf, nachdem wir aus dem babylonischen Exil zurückkommen. Die Mauern sind zerstört und das, was wir machen müssen, ist eben uns in Jerusalem wieder einfinden. Wir haben im Wesentlichen drei verschiedene Bereiche. Einmal die Mauern, wo wir die umgestürzten Elemente dort erstmal einsammeln, um daraus wieder neue Mauern zu machen. Wir haben den Bereich der Schriften, wo wir Gelehrte hineinpacken müssen, um halt Schriften zu entwickeln. Und wir haben dann noch den Bereich der Gotteshuldigung, wo wir Opfer darbringen müssen, um auf dieser Tempelleiste dementsprechend nach vorne zu kommen. Das Ganze passiert mit einem Kartenmechanismus. Wir haben am Anfang 10 verschiedene Karten. Auf denen sind rechts oben diese Symbole angegeben, also rot für Tempel, blau für Schriften und grau für den Mauerbau. Und es stehen immer 3 dieser Symbole zur Verfügung. Mal sind es eine Kombination aus den 3, mal gibt es nur 3 einzelne von Grau oder 3 einzelne von Rot etc. Also gibt es verschiedenste Kombinationen. Die Karten mischen wir, ziehen 4 auf die Hand und haben eben halt eine dieser Karten, die wir jetzt in unsere 3 Slots hineinspielen. Wir spielen in Summe 3 Wochen. In den Wochen spielen wir halt 6 Tage. Am 7. Tag ist dann der Schabbat, wo alles ruht. Da findet dann eine Auswertungsrunde statt. Und jetzt spielen wir halt eine Karte in diesen Slot und können, sollten da schon vorher andere Karten liegen, sämtliche Symbole, von denen ich gerade gesprochen habe, hier in Rot, Blau und Grau nutzen, um halt eine Aktion zu machen. Je mehr Symbole wir haben, umso höherwertiger ist dann diese Aktion. Beispielsweise wir räumen aus einem Feld die ganzen Steine ab und liefern dann dementsprechend die Steine, die gebraucht werden, um diesen Mauerbau voranzutreiben, da wieder hin. Dafür kriegen wir kleine Belohnungen, die wir dann wiederum auch an anderer Stelle nutzen können. Wir liefern Opfergaben in den Tempel hinein, um den weiter A aufzubauen, B aber eben halt auch Gott zu huldigen, verbrennen dort Sachen als Opfergabe und gehen auf einer Leiste nach vorne. Das ist nicht ganz unwichtig, weil die Ansprüche, die jetzt an die Gemeinschaft gestellt werden, also der Huldigung eben halt an Gott, werden halt von Runde zu Runde höher. Und wir müssen halt immer in so einem Median mindestens bleiben, idealerweise sogar nach rechts ausbrechen, um halt besondere Boni zu bekommen, beziehungsweise am Ende keinen Malus zu bekommen, also nicht gottgefällig in dem Sinne zu sein. Und auf den Schriften, da erarbeiten wir uns weitere Boni, die wir dann entweder im Spiel direkt nutzen können oder in der obersten Zeile. Das ist so ein bisschen wie eine umgekehrte Pyramide aufgebaut. In der obersten Zeile haben wir dann hinter Sieg-Endpunkt-Bedingungen, die uns nochmal zusätzliche Punkte am Ende bringen. Mhm. So, diesen Kartenslot, den befüllen wir in diesen 6 Tagen 2-mal. Das heißt, am Ende stehen in diesen 3 Slots halt jeweils 2 Karten zur Verfügung. Das heißt, jeder hat 6 Züge. Wir haben nochmal Sonderfähigkeiten. Auf jeder Karte, die wir spielen, haben wir sogenannte Tauschmöglichkeiten. Teilweise müssen wir dann dafür nochmal extra Geld an bestimmte Tore zahlen, was ein Anreiz ist, diese Tore dann für sich zu erobern, weil man dann dementsprechend das Geld auch bekommt und hier eben Nachschub für sich wahrnehmen kann. Also finanziellen Nachschub. Mhm. Teilweise kann ich mein Tableau auch nochmal anders gestalten, indem ich halt Waren abgebe und Plättchen umdrehe, die dann zu höherwertigen Arbeiteraktionen werden. Ich habe nämlich so kleine Arbeiter, die ich nutzen kann, um die Aktionen nochmal weiter aufzuwerten. Da kriege ich dann nochmal zusätzliche Symbole oder ich kriege zusätzliche Steine oder ich kriege halt auch Brot. Denn ich muss all die Arbeiter, die ich in meinem Umlauf habe, am Ende einer Runde an dem Schabbat eben halt mit einem Brot verköstigen. Schaffe ich das nicht, gibt es halt Minuspunkte. Und das, was wir hier erleben, ist ein wirklich sehr, sehr schön ineinander verzahntes Element. Eine dieser sechs Karten, die wir am Ende ausgespielt haben, nutze ich dazu, dass ich sie dauerhaft dann als oberstes Symbol nutzen kann und gleichzeitig eine Auswertung habe, die jetzt jeweils immer am Schabbat für mich nutzbar ist. Das muss ich halt abwägen. Die höherwertigen Karten bringen natürlich mehr Boni. Dafür ziehen die mir dann gegebenenfalls drei dieser Symbole direkt raus, wenn ich die habe. Also das ist immer so ein Abwägen, wann spiele ich welche Karten. Und mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich konnte nicht ausmachen, dass es eine einheitliche Strategie gibt. Es gibt ja diese drei Schwerpunkte. Das heißt, alle drei waren doch sehr, sehr nah beieinander. Also man sollte nicht alle Wege auf einmal verfolgen, wie das bei vielen Spielen ist, sondern hier tatsächlich auch gucken, dass man sich in eine Richtung so ein Stück weit orientiert, die anderen nicht komplett vernachlässigt, aber auch nicht stark durchspielt. Und somit lagen wir alle am Ende sehr nah beieinander in diesem Spiel, was ich jetzt zweimal schon gespielt habe. Es macht auf jeden Fall Lust auf weitere Partien, weil man jetzt immer besser und schneller in das Spiel auch hineinkommt. Die Spielzeit hat sich vom ersten Mal zum zweiten Mal deutlich verringert, weil man eben halt mit diesem Spiel jetzt und diesem Spielprinzip vertrauter ist. Auch die vielen kleinen Zeichnungen und Erklärungen der Symbole jetzt deutlich besser und schneller versteht. Also auch hier, ähnlich wie bei Zenit, braucht man tatsächlich eine Partie, um in das Lernen hineinzukommen. Danach geht's deutlich flotter. Das werde ich mir definitiv in Essen nochmal anschauen, wenn es dann dort sehr wahrscheinlich auch auf Deutsch herauskommen wird. Ich konnte das jetzt zweimal bei jemandem mitspielen. Mhm. Ja, das war Ezra und Niemeyer. Herausgekommen bei Garfield Games ist definitiv ein Expertenspiel. Wer in diese Richtung sich da mal überraschen will, sollte da mal einen Blick drauf werfen. 1 bis 4 Spielende, 90 bis 120 Minuten, gerade am Anfang definitiv oberhalb der 120 und Alter wird so ab 12 angegeben, das durchaus passend ist.
Prima, dann haben wir doch 3 schöne Spiele heute vorgestellt. Mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen und können uns jetzt auf den Spätsommer freuen. Und den Spätsommer läuten wir ein am 1. September mit endlich nochmal einer Episode zu den Branchen-News.
Genau, da freue ich mich drauf. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wer noch nicht im Urlaub war, dem wünschen wir einen schönen Urlaub. Gerade in den südlicheren Gefilden Baden-Württemberg und Bayern sind die Ferien ja jetzt gerade erst so richtig losgegangen. Und ansonsten genießt es, spielt viel. Das kann man auch wunderbar auf der Terrasse im Schatten.
Wunderbar. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.